Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, vor knapp 2 Wochen ging es heiß her beim Vermögensschutzkongress von Rolf Pieper und Friends in Würzburg. Das wird heute nochmal unser Thema sein. Wir schauen aber auch auf die Politik. Die Bundestagswahl steht vor der Haustür und auch da gibt es viele Themen, die auch für Anleger besonders wichtig sind. Bei mir ist Rolf Pieper, er ist der CEO der Tree Concept AG aus Liechtenstein, er ist internationaler Finanzexperte, er ist der Erfinder der Triversifikation, er hat auch gerade ein Buch geschrieben und ist jetzt Buchautor und heute hier, Herr Pieper, schön Sie zu sehen.
Ja, vielen Dank für die Einladung in die Hauptstadt.
Ja, wunderbar. Und wir haben uns gerade erst vor knapp 2 Wochen in Würzburg gesehen und da war ja Sandra Navidi auch der Stargast. Ja. Es gab eine heiße Diskussion später auch eine heiße Diskussion im Internet, weil wir ja das Video über den Talk vom Talk auch online gestellt haben.
Es ist ja erstaunlich, wenn eine Dame, die so international unterwegs ist, so Position bezieht. Das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert und sie ist ja auch eine besondere Person. Was mich so ein bisschen aufgeschreckt hat, waren die Angriffe und die Anfeindungen im Hintergrund. Und dann merkt man, wie die Kultur zurzeit in Deutschland ist. Jemand mit einer anderen Meinung ist gleich ein Feind und nicht ein Mensch mit einer anderen Meinung. Und meine Kongresse stehen ja eher für freie Meinungsäußerung, Freiheit, jeder darf das sagen, was er möchte. Und da bin ich ein bisschen aufgeschreckt, aber es zeigt wie die Kultur ist. Also um mal ein Beispiel zu sagen, mich verfolgt einer in unseren Interviews, der schreibt immer, was hat der Pieper für einen unvorteilhaften Bart. All solche Dinge muss man sich anhören und ich werde ja auch oft angefeindet. Das muss nicht sein. Und die Diskussion war sehr, sehr wertvoll, aber sehr, sehr viele positive Stimmen, dass ich eben zulasse, dass nicht Leute immer gleichströmig in der Meinung sind. Und das tut meinen Veranstaltungen gut. Und das werde ich auch weiter fördern. Ich bin Urliberaler und das sind meine Veranstaltungen. Meinungsfreiheit hat ein sehr, sehr hohes Gut. Und deswegen ist auch die Epoch Times beispielsweise dabei, die ich sehr schätze, weil sie auch einen großen Beitrag für Pressefreiheit leistet.
Und ich finde, egal wie, Sandra Navidi hat eine sehr starke Meinung, vielleicht kurz zusammengefasst eher anti-Trump. Ja. Und das war wirklich auch ein Mehrwert, fand ich, in der Diskussion, dass man so eine Vielfalt hatte.
Total, total. Und bei ihr ist es ja so, also sie steht ja in der Öffentlichkeit und sagt es trotzdem. Sie muss ja Angst haben, dass sie ihren Job dort verliert. Sagen wir es mal, bringen wir es mal auf den Punkt. Ja. Und trotzdem so eine Meinung zu haben, ganz, ganz starker Auftritt von Sandra Navidi. Man muss nicht alles teilen, was sie sagt, ja, aber man muss sich damit auseinandersetzen, akzeptieren, sonst könnten wir ja zu Sandra Navidi demnächst auch eine Brandmauer aufziehen und genau das ist es, was ich nicht will.
Und ich glaube, man kann auch, wenn man denkt und sich seine Meinung bildet, auch immer was rausziehen und da vielleicht nochmal was mitnehmen. Herr Pieper, auf dem Kongress gab es auch wieder viele Fragen nach der Leckmuschelpartei. Gibt es da neue Entwicklungen?
Ja, es war ja lustig. Also ich habe ja meinen Auftritt so gemacht wie ein Parteitag. Und es war der Parteitag der Leckmuschelpartei. Ich habe ja einen Trailer auch zur Leckmuschelpartei und zur Leck-mich-Bewegung rausgebracht. Die Resonanzen waren herausragend. Die Menschen wollen diese Trailer haben, wollen den auf TikTok und was auch immer stellen. Also die Leckmuschelbewegung oder die Leck-mich-Bewegung hat jetzt wieder Wind unter den Segeln und ich denke, wir werden beim nächsten Mal so ein bisschen auch über das Parteiprogramm reden. Ich habe ja das Parteiprogramm mitgebracht, nur mal so, es passt auf zwei Bierdeckel, das ist das Parteiprogramm und ich bin ja einziges Mitglied der Leckmuschelpartei und in einer harten Kampfabstimmung bin ich wieder erster Vorsitzender geworden und vielleicht kriege ich beim nächsten Mal Gelegenheit, das Programm vorzustellen.
Da ist es ja bei Ihnen noch schwieriger reinzukommen als bei Sarah Wagenknecht.
Ja, unfassbar, unfassbar. Also ich schmeiß alles raus, was nicht meine Meinung hat.
Herr Pieper, es gab dann noch mal 2 weitere Deutschland-Premieren beim Kongress. Was haben Sie wieder alles auf die Beine gestellt?
Ja, zunächst mal mein Buch. Da bin total stolz. Und jetzt in Berlin gehe ich in die Buchläden und da steht überall der Pieper in den Bücherregalen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Aber was die größte Resonanz hervorgerufen hat, war unser Immobilienschutzprogramm. Ja. Wir hatten ja einen Experten, der aus dem Steuerrecht, Vermögensverwaltung kommt. Und der hat unser Tri-Immo-Protect vorgestellt, Auswirkungen, Durchführung, einfache Durchführung, und seitdem ist bei uns die Hölle los. Also ich kann mich echt nicht retten, und ich bin ja eine Idiot, ich gebe ja jedem auch noch die Chance, mit mir als erstes zu reden. Also ist mein Terminkalender bis in die nächste Zeit total voll, aber ich biete es nach wie vor jedem an, ich mache die Erstberatung, und so wie es beim Expertennetzwerk sein muss, dann stelle ich den Kontakt zum Experten her. Ne? Das ist so wie beim Arzt, der Arzt macht die Anamnese und dann kommt der Befund und dann kommt der Spezialist. Und genauso machen wir das auch, und das Immobilienschutzkonzept ist wirklich in aller Munde, und die Menschen jeden Tag kriegen wir unzählige E-Mails, ich will das auch haben, viele waren ja auch online mit dabei. Also das hat voll eingeschlagen.
Politik hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Wir sehen jetzt fast jeden Tag irgendwelche Duelle. Die Nachrichten sind voll. Ja. Es geht hin und her. Wie sehen Sie so den heißen Countdown bis zur Wahl?
Ja, also ich sag mal so wie das zurzeit abläuft, Loriot hätte seine Freude gehabt. Ne? Also wir haben hier einen Kanzler, der wirkt wie ein Koala-Bär mit einer Überdosis Baldrian, und da gibt es nur eine, die ihn wachrüttelt, das ist die Esken, das ist so wie wenn man in die Geisterbahn fährt und dann kommt die Esken mal, so wirkt das in der SPD. Also dieses Selbstbewusstsein finde ich schon bemerkenswert bei einer 15%-Partei, was er zurzeit an den Tag legt. Ab und zu hat er ja Wachphasen und er wacht aus seinem Wachkoma, aber es ist insgesamt nicht gut, und man muss gucken, also ich vermute mal, die SPD wird drittstärkste Partei nur, vielleicht sogar viertstärkste, wissen wir nicht, aber es ist schon interessant. Und als ich hierher gefahren bin, im Auto war es besonders, mein Display meldete Druckverlust auf einem Reifen. Ja? Und dann bin ich rausgefahren an die Tankstelle, und ich habe nicht gewusst, dass man für Luft im Reifen Geld bezahlen muss. Also habe ich meinen Euro dort eingeschmissen, habe Luft drauf gemacht, und das ist so wie in Deutschland, nur hier ist die Luft heiß, die in der Politik kommt, ja, und sie kostet Wohlstand. Wohlstand, Arbeitsplätze, Sicherheit, und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild, ja. Und dann fährst du weiter nach Hause, und ich war bei den Enkelkindern noch schnell, und da gab es Buchstabensuppe. Und da habe ich so, ich hatte dieses Bild im Kopf, wie wird Annalena vor einer Buchstabensuppe sitzen? Wie lange dauert's, bis Annalena da ein Wort zusammenkriegt? Und das Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, aber das kommt davon, wenn jemand bei Jauch die 50-Euro-Frage nicht schafft, ja, der wird in Deutschland Außenminister. Ne? Und die Kinder haben dann noch ein bisschen Fernsehen geguckt, und da muss ich mich an meine Jugend erinnern. Ich weiß nicht, da sind Sie noch zu jung, aber Urmel aus dem Eis, sagt ihr noch was?
Ja, Urmel genau. Kenne ich.
Und da war ja so ein Seelöwe. So ein Seelöwe, der hat immer gesungen, ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Da kam Herr Habeck. Da kam Herr Habeck, der heilige Insolventius. Ja, was musst du sagen? Also sein Nichtwissen in der Politik reicht dazu, ganze Generationen versetzungsgefährdet zu machen. Ja? Also das, was wir alles mit ihm erlebt haben, als er Insolvenz erzählt hat und so. Ich bin so heilfroh, wenn diese Gesichter und ein paar andere Gesichter noch verschwinden. Und dann war jetzt der Lauterbach auch noch so, Gollum Lauterbach war auch noch in der Talkshow, also einfach nur erheiternd. Ja, also wirklich, Loriot hätte seine wahre Freude gehabt. Und dann siehst du Claudia Roth zum Beispiel mit recycelter Kleidung, die aufgetragen wird. Du siehst Hofreiter. Also wenn ich Hofreiter sehe, denke ich immer so, bei der Evolution gab es einen Brückentag. An dem Tag kam Hofreiter auf die Welt. Ja? Und zu guter Letzt siehst du Faeser, Totalversagen zum Thema Sicherheit. Und das alles, also ich sag's mal jetzt ganz hart, die Faeser ist für mich die Stradivari unter den Arschgeigen. Ich muss es mal so sagen. Also ich komme überhaupt nicht mit ihr klar. Und wenn du diese Gemengelage siehst, kannst du nur noch beten. Hoffentlich siehst du diese Gesichter in 2 Wochen nicht mehr. Und das ist mein inniger Wunsch.
Herr Pieper, ich würde mal sagen, sagen Sie nichts gegen Brückentage. Ja, das war nicht das Positivste. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass einige Gesichter vielleicht gehen, kommt dann das neue Gesicht Friedrich Merz als Kanzler?
Es ist sehr schwer, wenn jemand jetzt einen Neuanfang startet in dieser Freiluftpsychiatrie, die sich Kanzleramt nennt. Und der Friedrich Merz wird Kanzler, also da müssen wir uns nichts vormachen bei dem ganzen Prognose-Bingo, was wir so erleben. Und also machen wir uns nicht vor, der Söder weint jeden Abend ins Kissen, ne? Also der wird sicherlich arg drunter leiden, obwohl er nach vorne hin guten Job macht und das propagiert. Aber was bedauerlich ist natürlich, das sehen wir ja auch in diesen Diskussionsrunden, ja. Der Scholz sitzt bei der Kanzlerrunde, der Merz sitzt bei der Kanzlerrunde und die zweitstärkste Partei in Deutschland sind nicht dabei. Und das ist gegen mein Demokratieverständnis. Man muss da keine Mauer ziehen, sondern man muss sich inhaltlich mit den Leuten auseinandersetzen, ja. Und dann siehst du, und ich gucke viel deutsches Fernsehen, obwohl ich ja viel unterwegs bin, siehst du diejenigen, die Interviews machen. So, und du weißt genau, wie so ein Interview ausgeht. Du weißt auch, wer im Hintergrund klatscht. Es steht vorne, von vornherein fest, wo die Klaköre eingekauft worden sind. Und dann haben wir jetzt ja auch die Demonstrationen. Und Gott sei Dank ist mal hochgespült worden, wer die eigentlich finanziert. Diese ganzen Pseudo-Lobbyisten, ein Ministerium ist mit dran beteiligt. Und das ist ja etwas, wo man mal das gesamte Demokratieverständnis ein bisschen in Frage stellen kann. Und auch insbesondere, das ist mir ganz, ganz wertvoll, die Neutralität der Presse, ja. Also wenn Sie Spiegel lesen, ich habe Spiegel gelesen, das hat mir ein Kunde geschickt, die schreiben, ein Kanzler mit Weltformat, dann kannst du nicht mehr. Das, also Loriot würde daraus eine ganze Sendung machen, ja. Oder die Süddeutsche, und da sieht man, wie mittlerweile auch die deutsche Medienlandschaft ein Stückchen unterlaufen ist. Und in welche Richtung es gehen soll. Aber es wird in eine andere Richtung gehen. Also ich bin sehr sicher, Merz wird Kanzler. Und das Problem dabei ist, mit wem? Mit wem soll er eine Mehrheit bilden? Ja? Und dann sehen wir die Gesichter wieder. Ein Grausen für mich. Wir werden einige Gesichter wiedersehen. Und damit komme ich nicht klar.
Ein anderes Gesicht haben wir jetzt auch wieder gesehen, was schon länger nicht mehr so richtig öffentlich dabei war. Der Dolchstoß in den Rücken, Herr Pieper. Angela Merkel hat sich zu Friedrich Merz geäußert. Da hat sie ihrer eigenen Partei einen Bärendienst erwiesen.
Unfassbar. Das Mädchen aus der Uckermark kommt aus ihrer Gruft hervor und zieht den Dolch und haut ihn in die eigene Partei. Unfassbar. Den Schaden, den diese Frau angerichtet hat, den kann eine ganze Regierung auch schon gar nicht in der Amtsperiode wieder gut machen. Denken wir Bundeswehr, Infrastruktur, Migration, Bildung und all diese Dinge, die hat so einen großen Schaden hinterlassen. Als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich überlegt, nehme ich das mit auf, und ich habe ihr ganz, ganz viele Seiten gewidmet und beleuchte auch den Schaden, auch in Zahlen und Fakten. Und also jetzt zeigt sie ihren wahren Charakter.
Schlechte Nachrichten gibt es leider auch aus der Wirtschaft. Wir haben ja fast jeden Tag irgendwelche schlechten Nachrichten, also kein Wachstum, Rezession, die Firmen sagen, wie schlecht die Stimmung ist, es werden Fabriken geschlossen, Mitarbeiter entlassen. Wie empfinden Sie die wirtschaftliche Lage?
Ja, schauen wir doch auf die Arbeitslosenzahl. Wir haben eine halbe Million in dieser Legislaturperiode an Arbeitslosen hinzugewonnen. Wir haben 50.000 Pleiten, Firmenpleiten in dieser Legislaturperiode, davon die Hälfte allein im letzten Jahr. So, und ich bin ja nun beim ZEW und bin in den Presseverteilern, unter anderem von der Kreditreform. Und die Kreditreform hat letzte Woche eine sehr interessante Analyse herausgegeben, nämlich Forderungsausfälle. Noch nie waren Forderungsausfälle so hoch wie in der aktuellen Zeit. Noch nie. Seitdem die Datenerhebung da ist, das schreibt die Kreditreform auch, waren die Forderungsausfälle noch nie so hoch. So, und wen wird das betreffen? Also das ist ja wie ein Krebsgeschwür. Also Unternehmen machen sich gegenseitig kaputt durch die Forderungsausfälle. Und dann kommen die Banken ins Spiel. Ja? Ich habe immer gesagt, wir werden noch mal was mit den Banken zu tun bekommen, eine gewisse Bankenkrise. Und das sind die Vorboten. Also das ist eine katastrophale Bilanz, die wir hier sehen. Und wir sind im dritten Jahr in der Rezession, auch das darf man nicht verkennen. Und ich habe es ja hier immer wieder angemahnt, wir brauchen einen Kompass. Einen Kompass für die Politik. Und dieser Kompass kann nur heißen deutscher Mittelstand. Ich würde alles tun, ja. Ich bin ja an der SPD-Zentrale vorhin vorbeigefahren, die haben ein Großplakat, die Mitte ist rot. Haben die ja stehen. Also das ist schon mal gegen mein Selbstverständnis. Ich würde sagen, die Mitte ist tot. Und das ist genau das. Wir müssen die Mitte wieder stärken. Unternehmertum, Handwerker, alle müssen hier gefördert werden, damit wieder Schwung in den Laden kommt. Und da muss man natürlich drüber diskutieren, wo soll es hinkommen? Ich brauche Anreize für Investitionen und nicht Anreize für Flucht. Zurzeit sind viele Menschen, also fast die Hälfte aller Unternehmen, größer 500 Mitarbeiter, denkt zurzeit darüber nach, ganz oder teilweise Deutschland zu verlassen. Das ist eine Katastrophe. Und ich hoffe, da kommen jetzt Menschen mit Wirtschaftsverständnis. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ist denn auch der Standort Deutschland tot, made in Germany, ist das eine Standortkrise oder sind wir in einer politischen Krise?
Also wir sind in beiden. Das ist eine strukturelle Krise, aber es ist insbesondere auch eine politische Krise. Made in Germany war doch mal ganz groß. Und Sie wissen, ich bin international unterwegs und so. Und wenn man aus Deutschland kommt, hat man ja erstmal einen Bonus. Ja? Bei euch ist die Wirtschaft und Land der Dichter und Denker, Technologiefortschritt, Exportnation und all diese Dinge. Das ist schon recht gut. Aber diesen Bonus haben wir ja über die EU auch teilweise kaputt gemacht. Das muss man einfach sagen. Also Made in Germany durften wir ja eine Zeit lang nicht mehr auf die Dinger schreiben, auf die Waren schreiben. Und das muss revitalisiert werden. Also Deutschland darf nicht mehr in dieser Suppe der EU brodeln, sondern Deutschland muss die führende Nation der EU werden und seine eigene Leistung herausbringen. Herr Macron hat ja diese Woche einen KI-Gipfel gemacht. Der zeigt so ein bisschen, wie er sich positionieren will. Ich würde mir das auch wünschen. In Deutschland gibt es, ich habe zu diesem KI-Gipfel natürlich auch einige Reportagen und Berichte gelesen und gesehen. Und da muss man einfach sagen, es gibt in Deutschland gute kleine KI-Buden, die scheitern daran, dass sie nicht durchfinanziert sind. Ja? Als Regierung müssen wir alles tun, dass die durchfinanziert sind. Da gibt es welche im Lebensmittelbereich, die im KI- und Lebensmittelbereich zusammengebracht, die sind sogar weltmarktführend, die kennt nur keiner. Niemand kennt die und da gibt es ganz, ganz gute Köpfe und das wäre mal so ein Ansatz. Ja? Wobei ich die KI nicht unbedingt als förderlich sehe für den Vermögensschutz. Das muss ich auch dazu sagen, da sehe ich es ganz kritisch.
Wir haben mal eine Zahl vorbereitet, 9 Billionen, das ist das Geldvermögen der Deutschen. Das klingt doch jetzt erstmal positiv.
Ja, total, ne? Das ist total positiv. Ich muss ab und zu mal auf meine Statistiken hier schauen. Ja? Wir haben im Medianvermögen in Deutschland 106.000. 106.000 pro Haushalt. 106.000. Schätzen Sie, an welcher Stelle wir dabei liegen?
Ich würde mal sagen Top 10.
Platz 15. Hinter Griechenland, hinter Spanien, hinter Italien, Griechenland gleich. Hinter Spanien, hinter Portugal, hinter Italien. Alle die wir als Pleite erklären. Ja? Und meine These, die ich immer bringe, reicher Staat, arme Bürger, armer Staat, reiche Bürger, beweist sich hier komplett. Aber man muss mal halt schauen, wie die Vermögensverteilung von diesen 9 Billionen ist. Ja? Und da habe ich ja zum Kongress mal eine Statistik ausgewertet und die finde ich ganz interessant. Die obersten 10% haben 70% des Vermögens. Die untere Hälfte, also 50%, hat weniger als 1% des Vermögens. Und die Mitte, 40%, haben 25% des Vermögens. Das ist die aktuelle Verteilung. Und wenn wir uns das mal 1998 anschauen, ich glaube, das ist ganz interessant, hatte die untere Hälfte, also die 50%, 5%, also jetzt 4% weniger. Die obere Hälfte, 42%, die liegen jetzt bei 70%. Und die Mitte 53%, ja. Das sagt ganz klar, das, was ich immer sage, die Mitte ist in Deutschland ausgeplündert worden. Das sagt es ganz klar. Und die Mitte und der Mittelstand ist damit der große Verlierer in diesem Marktumfeld und in dem politischen Geschehen. Und wir müssen die Herzschrittmacher unserer Wirtschaft, die Mitte, müssen wir jetzt stärken. Da muss alles dran gesetzt werden. Es muss alles dran gesetzt werden, ja. Notfalls, das sage ich auch ganz klar, und da blutet mein ökonomisches Herz, notfalls auch mit dem Preisaufgabe der Schuldenbremse. Wir müssen jetzt in den Mittelstand Geld reinpumpen, ohne Ende, damit da wieder richtig Schwung reinkommt.
Wir müssen ganz sicherlich Gas geben. Wenn wir mal auf die Märkte schauen, haben Sie 2025 so als das Jahr der Volatilität, also der Schwankungen ausgerufen. Ja. Gilt das jetzt noch, wo wir ein paar Wochen, anderthalb Monate im Jahr sind?
Ja, mehr denn je, ne? Also wenn wir uns die letzten Wochen anschauen, der Kryptomarkt hatte den größten Tagesverlust, den es je geschichtlich gab. Dann kommt DeepSeek um die Ecke, vernichtet mal 600 Milliarden US-Dollar bei Nvidia und crasht den Gesamtmarkt. Ja, und da sieht man ja, wie die Volatilitäten gewachsen sind. Der kanadische Dollar ist auf 22-Jahres-Tief, der Euro ist auf 2-Jahres-Tief. Und wir sehen die große Abhängigkeit zu Amerika. Der MSCI World hat mittlerweile mehr als 70% US-Aktienanteil, mehr als 70%. 60% der gesamten Vermögenswerte sind in den USA konzentriert. Und ich habe in der Epoch Times einen Artikel geschrieben zur Gold-Trump-Korrelation. Und genau das ist es, wenn Trump hustet, egal was er tut, bewegt er Märkte. Das haben wir wohl in den letzten Tagen und Wochen dramatisch feststellen müssen. Sein Zoll-Bingo und alles das, was dazukommt, bewegt die Märkte. Und deswegen ist das da, was ich immer beschrieben habe, hier kann man nachgucken, event-driven. Eine Nachricht zerschmettert den Markt und schießt es rauf und runter. Deswegen ist Timing wichtiger denn je. Und ich muss unbedingt in der Diversifikation einen sicheren Hafen haben, ja, sodass ich ein Soft Landing hinkriege, sagen ja die Experten, Soft Landing hinkriege, dass ich Vermögenswerte habe, die mich weich fallen lassen. Und die sind eben nicht in liquiden Märkten, schon gar nicht an den hochgepumpten, verschuldeten Märkten. Und deswegen fühle ich mich in meiner Position als Vermögensschützer sehr wohl.
Und umso wichtiger ist ja eine Anlagestrategie. Und Sie haben jetzt Diversifikation gesagt. Sie sind ja der Erfinder der Triversifikation.
Genau. Und bei der Triversifikation spielen natürlich diese Instrumente eine große Rolle. Also Sachwerte auf der einen Seite, aber auch Länderdiversifikation, Währungsdiversifikation. Ich habe gerade über Dollar und kanadischen Dollar und so gesprochen. Und aber auch der Durchführungsweg. Und der Durchführungsweg muss in Zeiten der großen Angriffe auch ein Fluchttunnel haben. Nennen wir es ruhig mal so, oder ein Plan B, wie mein Buch heißt. Das haben immer noch viele, viele Menschen nicht erkannt. Wenn Sie sich anschauen, die Vermögenswerte auf Banken, das ist doch ein Wahnsinn. 3,5 Billionen liegen auf Banken rum, zins- und sinnlos und schutzlos.
Herr Pieper, wir schauen ja oft gerne dann auf Edelmetalle, da sind Sie ja auch einer der Experten. Gold, Silber, also Gold ist ja im letzten Jahr fantastisch gelaufen, auch schon wieder gut ins Jahr 2025 gestartet. Gehört das mit ins Depot?
Ja, nach wie vor und wahrscheinlich mehr sogar von der Gewichtung her als jemals zuvor. Also Gold fährt ja zurzeit wie auf Schienen, ne? Also so wie bei der Bahn, nur Gold ist pünktlich. liefert von Woche zu Woche Rekorde ab. Zuletzt jetzt in dieser Woche sowohl im Euro 2,8 gerissen, im Dollar 2,9 gerissen. Also es ist ein sehr, sehr stabiler Index, wenn wir uns den mal über... Wir kommen von 250 US-Dollar die Unze, ne? Und sind jetzt bei 2.900 in diesem Jahrhundert. Das ist eine fantastische Reise. Und Gold ist genau dieses Soft Landing. Silber ist schon eher spekulativer, aber Silber würde ich in jedem Fall beimischen. Nur nicht zu Hause gelagert, weil wenn ich Silber richtig, also Gramm-Preis-Verhältnis richtig machen will, dann muss ich das in Industriebarren machen und die gehören halt in Zollfreilager. Ich habe gesagt beim letzten Mal Platin, jawohl, Platin zieht sehr schön an, Palladium auch, so ein bisschen die beiden beimischen, aber die Edelmetalle sind genau das für Soft Landing, ja, Inflationsausgleich. Wenn Trump, also als Trump den Schuss hier am Ohr hatte, an einem Tag 3,6% der Goldpreis hochgegangen. Das sind ja alles Indikatoren, die wunderbar sind und die dauerhaft auch für Gold und Silber sprechen. Alle großen Finanzmarktexperten sagen jetzt nur sogar noch übergewichten, es muss mehr rein. Jim Rogers, einer meiner Lehrmeister, der Rohstoff-Jim, hat ganz klar gesagt, er hat jetzt sich von Aktienpaketen getrennt, geht komplett in Rohstoffe und Edelmetalle. Und ich glaube, das ist für Soft Landing eine ganz, ganz gute Strategie.
Gibt es denn da Tipps für den Kauf von Edelmetallen?
Ja, einmal immer aufs Gramm Preisverhältnis schauen. Ja. Also wer kleinteilig kauft, ist immer Verlierer. Ja. Wenn Sie sich diese 1-Gramm-Plättchen anschauen, sind 60% durch Schornstein. Ne? Das sollte man nicht machen. Und für den strategischen Anleger niemals zu Hause. Es wird einem genommen, so oder so. Also die Angriffe, die noch kommen werden, wird einem genommen in der Bank. Die Bank hat zu, wenn du es brauchst. Und Schließfachregister ist auch da. Also ich kann es nur sagen, also manche sagen ja, Pieper macht jetzt eine Werbepause für Zollfreilager. Nein, das ist die einzig richtige Möglichkeit. Raus aus der EU, rein ins Zollfreilager. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die uns zurzeit ihre Ware anvertrauen. Die sagen, hol's ab, ich traue der ganzen Situation nicht mehr. Und dann organisieren wir durch den Fluchttunnel die Umlagerung. Dann ist es erstmal raus aus der EU. Und auch unter Kostengesichtspunkten, also Neukäufe, weil wir nur in Großbarren kaufen, ist natürlich deutlich günstiger. Und im Zollfreilager Silber, Platin, Palladium, Technologiemetalle, alles ohne Mehrwertsteuer. Das ist dann schon mal, die 19% muss ich woanders erstmal verdienen, die wir schon verdient haben. Durch die Mehrwertsteuerfreiheit. Und wenn ich dann noch eine Portfoliofunktionalität habe, also die Assets im Zollfreilager miteinander austauschen kann, Übergewichten, Untergewichten, dann komme ich ja wieder ins Spiel. Dann kann ich Reallokation machen, Gold ist für die Investmentexperten. Ich kann umschichten, dass die Balance gleich bleibt. Ich kann über- und untergewichten, kann Gewinne mitnehmen, ohne dass jemand Steuerlichkeit entsteht, solange die Ware im Zollfreilager ist. Und wenn ich dann im Zollfreilager Gold, Silber, Platin, Palladium habe und dann sage, jetzt mache ich einen Exit in Gold, Exit in Ware, schichte ich um auf Gold, entnehme Gold und habe nach 12 Monaten niemals Steuerlichkeit. Das finde ich schlau.
So einen schönen Anlagebarren können Sie gerne mal mitbringen, Herr Pieper.
Unbedingt, unbedingt.
Immer interessant.
Lassen Sie mich kurz zum Auto gehen, ich habe unten welche.
Haben Sie die nicht in der Handtasche, in Ihrem Täschchen?
Nee.
Sie haben ja immer wieder auch auf Enteignungsszenarien hingewiesen. Ein Thema, was vielleicht für viele erstmal überhaupt nicht greifbar ist. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Ja, dynamisch, so wie ich es gesagt habe. Also ich denke, wir sind im letzten Jahr, wo die Menschen noch frei entscheiden können, was mit ihren Vermögenswerten geht. Also sie sind ja Kunstliebhaber. Bei der Kunst wird ja in den nächsten Tagen schon eingeführt, jeder Kunstveräußerung über 5.000 Euro ist meldepflichtig. Da fangen wir mal mit an. Ja? Aber auch alle anderen Vermögenswerte mit dem, was so da ist, mit dem Superfinanzamt, was mittlerweile installiert ist in Deutschland. Wenn Sie einen Vermögenswert haben, haben eine tolle Uhr um. Sie haben ja eine tolle Uhr um. Und dann gucken die, bei Ihnen wird das schon passen, aber ich mache mir da keine Sorgen. Ja? Aber die gucken natürlich Einkommenssituation in Relation zu dieser tollen Uhr. Ja? Und wenn das nicht stimmt, sind sie verdächtig. Sie werden von Haus aus verdächtig. Also die Bevölkerung wird zukünftig kriminalisiert werden. Vermögenswerte versus Einkommen, Einkommenshistorie, wie viel Steuern hat er gezahlt und war da mal was mit der Steuer nicht in Ordnung, dann sind sie gleich verdächtig. Das ist eines der Dinge. Und da, muss ich sagen, ist Deutschland führend in der KI. Woanders vernachlässigen wir das, aber hier wird KI gerade mit Hochdruck eingesetzt. Ja? Vermögensregister, Schließfachregister, AMLA, VVBG, ich habe es hier hundertfach gesagt, alles das ist im nächsten Jahr marktreif. Und die testen gerade. Ich weiß, dass sie gerade testen, dass sie über die KI ist natürlich sehr hilfreich, dass da viele Dinge kommen. Jetzt kann man noch was tun. Also wer was tun will, muss es jetzt tun, ja. Und ich merke mit großer Freude, wir sind ja auch in Thailand engagiert, dass viele Menschen das erkennen und sagen, boah, das ist so eine geniale Geschichte. Ich bin außerhalb des Vertragswerkes der EU. Ich bin in einem anderen Kontinent. Ich bin Eigentümer. Ich bin Landwirtschaft organisiert. Sollte es mal landwirtschaftlich dazu kommen, dass da Steuerlichkeit voll greift, haben wir landwirtschaftliche Einkünfte. Die sind dann wieder reduziert. Ich kann meine Reisen dorthin sogar absetzen. Und das macht natürlich so ein Investment total lukrativ, zumal es zweistellige Rendite macht. Und Sie waren ja beim Kongress mit dabei. Die Leute feiern das. Und wir machen in diesem Jahr zum ersten Mal Ende November auch eine Investorenreise. Unsere Partner dort sponsoren den Hotel- und Aufenthalt, also 3 Nächte for free. Die Menschen müssen hinkommen, wir machen Plantagenbesichtigung, Wine Night in Bangkok mit Piper. Das ist natürlich sowieso das Highlight. Und dann werden die Leute sehen, was alles möglich ist in diesem Bereich. Und da sind wir bei dem Thema, wie kommt der Piper eigentlich da drauf? Und da muss ich einfach sagen, Harvard und Yale, ich habe die beiden Universitätsstiftungen sehr stark analysiert. Herr Svensson war einer meiner Lehrmeister, leider ist er verstorben, aber der macht das gigantisch, der Svensson, was er gemacht hat. Und da finden Sie auf einmal sehr viel Commodities, also Rohstoffe. Natural Resources ist ein großes Thema und das gefällt mir absolut. Und diese Natural Resources, wenn ich dann nicht irgendwelche blinden ESG-Richtlinien erfüllen will, sondern einen Baum einfach wachsen lasse und dann am Ende hatte tolle Mangofrüchte, Nam Doc Mai oder Oat als das Liquid für teure Parfüms und dann macht er zweistellige Rendite und niemand kann zugreifen, Vertragswert ist außer, wenn ich es weitergeben will, ich kann den Vertrag einfach weitergeben. Es gibt eben nicht diese steuerlichen Themen, wie wir sie hier haben, sondern ich kann umschreiben, sogar im Falle der Erbschaft. Dann hat man ein ganz gutes Konzept und dann sind wir genau in dem, was ich immer sage, Soft Landing. Die Leute brauchen Soft Landing jetzt und noch ist es nicht zu spät. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch so machen können.
Jetzt haben Sie so ein paar Enteignungsszenarien schon gesagt. Für viele ist, glaube ich, auch nochmal das Thema Immobilie wichtig.
Ja, der Immobilienschutz ist ja ein ganz entscheidender. Also das Lastenausgleichsgesetz aus 52, 54, rückwirkend für 48, hat ja gesagt, du kriegst eine Zwangshypothek rein als Lastenausgleich für die, die im Krieg zu Schaden gekommen sind oder nicht wieder zurückgekommen sind. Ne? So, dann wurde es aber schon vor Corona gebräuchlich gemacht. Warum packt man so ein altes Gesetz an? Weil man es gebräuchlich macht. So, und jetzt ist es gebräuchlich gemacht worden. Es gibt da schon ganz interessante neue Anwendungsbereiche. Zum Beispiel Opfer von Pandemien. Vor Corona ist das in diesen Lastenausgleichsgesetz gekommen. Und jede Regierung, die kommen wird sich neues Steuersubstrat erarbeiten. Und bei 8 bis 10 Billionen Immobilienvermögen in Deutschland ist es relativ einfach, darauf zuzugreifen, weil ich habe ein transparentes Grundbuch, alle Daten sind erhoben und einsehbar. Ich kann einfach mit Klick aufs Grundbuch zugreifen. Und dieses Grundbuch kann man mit einem Immobilienschutzprogramm, wir nennen das Tri-Immo-Protect, kann man schützen. Das haben viele erkannt. Also wirklich, wie ich es eingangs schon sagte, bei uns richtig die Hölle los. Und ich kann jeden nur ermuntern, melden Sie sich bei uns und sprechen einfach. Und wir haben eben den Top-Experten, nicht einen Marketing-Guru, der jeden Abend raushaut, ihr müsst Deutschland verlassen und Deutschland geht unter und sie nehmen euch die Immobilie, sondern einer, der sagt, ich würde so und so und so machen, das ist praxiserprobt und das machen wir jetzt seit Monaten praxiserprobt und sind sehr, sehr glücklich und haben sehr, sehr glückliche Kunden.
Ich würde gerne nochmal zurück zu Metallen, wir haben jetzt über Edelmetalle gesprochen, wie ist das bei Technologiemetallen und auch bei seltenen Erden?
Ja, das ist ja zurzeit eine mega große Diskussion, da hat der Trump ja wieder, Trump-Korrelation, wieder einen richtigen Steilpass mit der Ukraine und den Rohstoffvorkommen gemacht. Also es wird, Rohstoffe sind mittlerweile der zweithäufigste Kriegsgrund auf der Welt. Und wenn man sich das einmal anschaut, wird man feststellen, warum Herr Trump so ein großes Interesse hat, die Rohstoffe in der Ukraine zu haben, Grönland einzunehmen und auch die Kanadier, die ja ganz gute Goldminen haben, als nächsten Staat mit zu okkupieren. Fakt ist, diese Dinge sind wie Waffen. Wer seltene Erden hat, kann schießen. Und China schießt. Galliumvorkommen über 92%, ist mehr als 3/4 aller Vorkommen aus China. Also hat China dort eine Waffe und sie werden sich mit diesen Waffen wehren. Gallium und Germanium wurde schon von China sanktioniert, nichts geht mehr nach Amerika. Bedeutet für mich, ist ein super Investment, weil wer es jetzt kauft, es hat. Und dann irgendwie doch liefern kann, ist doch auf einem guten Weg. Und das Thema seltene Erden, die wir eben brauchen für alle neuen Technologieanwendungen, wird ein ganz, ganz großes werden. Denn ohne diese Metalle, ohne die Technologiemetalle seltenen Erden kein Fortschritt, kein Technologiefortschritt. Wir brauchen sie, ja. Und wenn ich das dann in eine Portfoliostrategie mit reinnehme, physischer Besitz, im Zollfreilager gelagert, also wieder 19% gespart, habe ich auch nochmal eine breite Diversifikation. Und da kommt wieder Silber mit ins Spiel, bester Halbleiter, höchste Leitungsfähigkeiten. Deswegen ist Silber für mich auch so interessant, weil es wird zurzeit mehr Silber verbraucht als produziert. Und deswegen gehören die aus meiner Sicht, Jim Rogers, mit ins Portfolio.
Herr Pieper, jetzt haben wir so viele Details schon gehört. Ich glaube, viele fragen sich, was kann ich denn jetzt selber tun?
Ja, also das Einfachste ist natürlich, also es gibt zwei Möglichkeiten. Mein Buch lesen, dauert aber lange, ne? Es sind über 400 Seiten, aber ich kann es trotzdem empfehlen, weil ich dort auch Checklisten und alles reingemacht habe. Das Einfachste ist natürlich, sich bei mir zu melden, mir eine Mail zu schicken und zu sagen, lass uns sprechen. Und ich mache es in der Tat so, Tag und Nacht, spreche mit den Menschen, höre mir an, was ist bisher da, welche Schutzmechanismen gibt es. Und dann, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Anamnese und anschließend Befund. Und im Befund ist natürlich immer wichtig, dass die Portfoliostrategie Soft Landing Anteile hat. Und da haben die meisten Menschen nicht. Ne? Haben in der Regel eine völlig sinnlose Lebensversicherung, haben mehr als eine Immobilie und ein Klumpenrisiko dort mit dabei, haben ein paar Kryptos und sind an der Börse meistens über Fonds oder ETFs vertreten. Ja? Und das ist nicht mehr die Welt. Das Anlageverhalten muss sich ändern, das ist nicht mehr die Welt. Und ich bin eben für die Alternatives zuständig, die wir dort mit reinmischen und insbesondere mit der Länderdiversifikation.
Hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass die Deutschen so besonders auch als bankengläubig gelten? Spielt das da auch mit rein?
Ganz fürchterlich, ganz fürchterlich. Die glauben ja immer noch, dass diese 100.000 Euro durch den Sicherungsfonds abgesichert sind. Das ist theoretisch richtig, wenn die Banken nacheinander sterben, also wenn wir keinen Bankencrash haben. In der Praxis ist es aber so, dass wenn 2, 3 große Banken es erwischt, es keine 100.000 Absicherung sind, denn es stehen praktisch nur 500 Euro pro 100.000 zur Verfügung. Das ist mal die Praxis, ja. Und insofern muss man doch mal schauen, was tun denn die Banken zurzeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fühle das so. Sie sind ja mittlerweile verlängerter Arm derer, die an unser Geld wollen. Ja? Versuchen Sie mal über 10.000 Euro ins Ausland zu überweisen, ja? Fragebogen, versuchen Sie mal ein bisschen mehr Geld abzuheben. Ja? Und das haben wir in der Corona-Zeit schon mal erlebt. Da waren es die Gastwirte, ne? Die mussten nämlich ihren Impfausweis kontrollieren. Und genau das machen die Banken zurzeit auch. Die Banken sind verlängerter Arm des Regimes, nein, so weit sind wir noch nicht, der Regierung, und spähen die Menschen aus. Deswegen traue keiner Bank, traue keinem Banker, als Zahlungsdienstleister nur bedingt, aber niemals in der Anlagestrategie, weil da kann ich am leichtesten zugreifen und schon gar nicht diese horrenden Barvermögen auf den Konten zins- und sinnlos zu haben.
Wir haben jetzt über viele Dinge schon gesprochen. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr zum Aktienmarkt. Wie sehen Sie da die Lage?
Die Aktie gehört mit in Portfolio. Das, was Value ist, sage ich ja immer, ist für mich auch Sachwert. Also insofern ganz gut. Aber auch da haben wir zurzeit ein gewisses Klumpenrisiko. Und das ist eben die USA. Das muss man einfach so sagen. Und deswegen muss man sich auch vom MSCI World langsam lösen. Da sehe ich große Gefahren. Die Big Techs, wenn da mal einer richtig ist, haben wir ja bei Nvidia gerade erlebt. Also weg von den Big Techs, ein bisschen mal ein paar Dividendentitel zum Beispiel mit reinnehmen, breiter streuen als nur. Und so, wenn ich in die Portfolios der Menschen komme, dann bringen ja mir auch in die Beratung, wenn ich persönlich berate, auch ihre Depotauszüge mit, ja, und dann siehst du die alle, die ganzen Giganten oben drin, ja. Und dann, zweiter großer Fehler, du siehst dann bankeigene Produkte, ne? Die sind natürlich dann auch mit drin, weil die Bank ja auch Geld verdienen muss, ja. Und hier einen offenen Immobilienfonds und da und dies, ja. Und da muss man schon entweder einen guten Scout haben, der einen durchführt, das mache ich ja, oder einen ganz guten, gesunden Menschenverstand haben. Und der gesunde Menschenverstand sagt mir zurzeit nicht über 70% auf die Karte der USA.
Was empfehlen Sie in dieser ganzen Gemengelage jetzt den Zuschauern? Welche Anlagestrategie braucht man da?
Also die Anlagestrategie ist einfach. Ich brauche ein Konzept. Keine isolierten Produktlösungen. Ne? Also die meisten haben ja so ein Sammelsorium in ihrer Strategie. Hier mal der Kegelbruder hat für die DVAG irgendwas angeboten und dann habe ich dies und dann das. Und der Banker, der ist mit mir im Schützenverein, der hat mir dann noch einen Fonds verkauft. Das muss aufeinander abgestimmt werden, kurz-, mittel-, langfristig. Es muss eine Liquiditätsplanung her, es muss eine Wertesicherungsplanung her, es muss eine Renditeplanung her. Was die meisten vergessen, also viele haben sich ja schon von ihren Lebensversicherungen getrennt, und das ist auch richtig so, ist ein gutes Konzept für eine Altersvorsorge. Das gibt's zurzeit nicht. Also ich wage zu behaupten, es gibt keine guten Altersvorsorgekonzepte. Also die LVs und Rentenversicherung halten das ja alles nicht mehr. Betriebsrenten auch nicht mehr. Teilweise auch manche schon in Schieflage. Also muss ich eigengesteuert mir Altersvorsorge aufbauen. Ja? Wenn Sie, gehen wir zurück wieder nach Thailand und zu dem Agarwood, ja. Ich kann ein 7-jähriges revolvierendes System machen. Also 100 Bäume, 7 Jahre Cash, 100 Bäume, und dann wird nachgewachsen und so. Und so kann ich aus $35.000 über eine Laufzeit von 20, 25 Jahren über 1 Million machen, wenn ich das gescheit mache. Ja? Und da würde ich doch heute nachdenken, und das habe ich getan und ich mache das auch für mein familiäres Umfeld, dann zu sagen, okay, baut euch die Rente entkoppelt von den Sozialversicherungssystemen auf. Ja? Nicht alles dort rein, aber ein Teil. Ich meine, ich habe hier gerade über 35.000 gesprochen und nicht über 1 Million oder so etwas. Und viele Menschen haben 35.000 und mehr in ihre Lebensversicherung einbezahlt. und kriegen das nicht wieder. Ne? Sehen ja nicht mal mehr die Beiträge, so im Übrigen wie bei der Rente auch, ne? Bei der staatlichen Rente. Und da würde ich mal über andere Systeme nachdenken.
Herr Pieper, muss man einfach sagen, der Wohlstand ist in Gefahr für ganz viele, für die meisten eigentlich?
Ja, definitiv, das ist die Überschrift. Ich habe ja meinen Kongress eröffnet mit der Beginn einer Vernichtungs- und Enteignungsära und genau das ist es. Also wer jetzt nichts tut, tut mir leid, man muss mich ja nicht mögen, ja, aber es ist messbar, was ich in der Vergangenheit gesagt habe hier, Gold, Silber und die Entwicklung auch zu anderen Märkten, es ist messbar und man kann jetzt noch was tun. Oder man ignoriert es und ich sage ganz klar und eindeutig, so ein Konzept, wie ich sie entwickle, besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Und darüber sollten viele noch drüber nachdenken.
Und wer jetzt mit Ihnen in Kontakt treten kann, wie kann man Rolf Pieper erreichen?
Einfach Rolf Pieper googeln, auf meine Webseite gehen, rolf-pieper.com. Dort gibt es ein Buchungsportal, ich kann also einen Termin buchen, aber auch einfach eine Mail schreiben, rbp, also meine Initialen, @rolf-pieper.com, mir eine Mail schreiben, Pieper, du bist ein Lustiger, lass uns zusammen Spaß haben und dann hat man Spaß und ich bin sehr, sehr glücklich, und sehr zufrieden. Ich habe sehr gute Resonanzen auf meinem Buch. Aber noch viel besser sind die Resonanzen von Menschen, die mich hier zum Beispiel gesehen haben, vor 2-3 Jahren Konzept gemacht haben und gesagt, Pieper, alles easy, schick regelmäßig Geld, mir geht's gut.
Und ich kann nur bestätigen, mit Ihnen ist nie langweilig, Herr Pieper. Das auf jeden Fall. Dankeschön an Rolf Pieper, der CEO der Tree Concept aus Liechtenstein, war heute wieder unser Gast, liebe Zuschauer. Sie finden hier die Adresse eingeblendet, rolf-pieper.com. Schreiben Sie auch gerne Ihre Kommentare hier ins Video mit rein. Liken Sie unser Video und dann sehen wir uns bald wieder. Alles Gute und bis bald.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.